Also es ist ja eine schwierige Geschichte. Und in Wirklichkeit ist es wie alle schwierigen Geschichten eine ganz, ganz einfache Geschichte. Man soll einfach Respekt vor dem Glauben anderer Menschen haben und eine Ruhe ist. Damit wäre nach 15 Sekunden dieser Podcast eigentlich vorbei. Ist er aber nicht, weil ich natürlich immer so denke, es gibt Dinge, die sind erledigt. Okay, die sind einfach erledigt. Und der beste Freund meines Vaters war Jude. Der hat noch versucht, befreundeten jüdischen Offizieren aus dem Ersten Weltkrieg noch Essenspakete nachzuschicken ins KZ, bis ihn dann endlich einmal jemand zur Seite genommen hat und gesagt hat, er kann damit aufhören und er macht sich damit selbstverdächtig und so weiter und so fort. Und ja, ich komme also aus einer Tradition, familiär gesehen, die also mit den Nazis und Antisemitismus so genau gar nichts zu tun gehabt hat. Und jetzt bin ich, sagen wir, im Jahr 2017 und man denkt sich ganz einfach, das mir ist ja eigentlich jetzt, es ist ja so absurd, nicht? Jetzt habe ich geschaut und wenn Sie das sehen wollen, war es VICE, das ist so eine Internetzeitschrift, anscheinend ziemlich gute, ist gar nicht so schlecht. Und die amerikanische ist auch anscheinend sehr beliebt und erfolgreich. Und da hat eine Reporterin, war daher in den Charlottesville, wo es dann der Nazi eingefahren ist, in die Demonstranten und ziemlich viel Leid umgebracht hat in den USA. Das ist dann die Geschichte, wo der Trump dann gesagt hat, ja, dass von beiden Seiten ja Gewalt ausgeübt wurde und so weiter und so fort. Und also endgültig die Hosen abgelassen hat. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Es ging darum, dort hat man also gesehen, wie diese Nazis, Neonazis, Ku Klux Klan Menschen da bei dieser Statue dieses Südstaaten Bürgerkriegsgenerals demonstrieren gegen den Abbruch und so weiter und so fort. Und dabei schreien sie dauernd, wir werden uns durch die Juden nicht vertreiben lassen. Sie schreien, dass der Bürgermeister dort ein jüdischer Kommunist ist oder kommunistischer Jude oder so in der Art. Und sie wehren sich also dagegen, dass die Weißen in den USA alle umgebracht werden und alle durch Juden ersetzt werden. Und du stehst dort und hörst dir das an und denkst dir, na, wie deppert kann man sein? Und das denkt man sich einfach so lang, bis man dann diese Bilder sieht, man sieht Gott sei Dank nicht, wie Menschen zu Tode kommen. Und man sieht nur, da rast so ein sehr sportlicher, sehr starker Wagen durch die Straßen durch, dann hörst du das Krachen und dann fährt der im Rückwärtsgang da wieder raus und die Schnauzen ist also von dem Auto völlig, hängt so runter und so weiter und so fort, alle möglichen Teile und der ist da also in die Leute reingefahren und dann am Schluss auch noch in ein Auto hineingefahren, das dort irgendwie gestanden ist oder abgefahren ist oder wo die auch immer. Und du denkst da, das kann es doch alles nicht geben. Also da gibt es wirklich Menschen, die laufen rum. Und jetzt ist das Orge auch gerade in der Gegend, in Mistelbach, war ja ein sehr stolzer Ort schließlich und endlich war es der erste Ort in Österreich, der nach dem Anschluss dem Führer melden konnte, dass Mistelbach judenfrei ist. Das ist also dokumentiert, das ist so. Hier gab es ziemlich viel Juden, auch im Nachbarhaus zum Beispiel, war jüdischer Zahntechniker zu Hause, der natürlich auch samt seiner ganzen Familie umgebracht wurde. Und die Gasse hier hinunter, also wir liegen an der Ecke Hugo-Riedl-Straße und Oser-Straße und die Hugo-Riedl-Straße ist zwar die Adresse, ist aber ein Plätzchen, eigentlich ist die Gasse und die Osergasse. Und dort ist jetzt ein Haus und das war die ehemalige Synagoge. Also die sind natürlich niedergebrannt worden und alles. Das Grundstück ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg von der jüdischen Kultusgemeinde zum Verkauf angeboten worden und irgendjemand hat das gekauft. Also nur um das einmal festzuhalten, weil es da immer wieder blöde Gerüchte gibt. Na, die Leute, die heute dort wohnen, haben mit Nazis und so weiter und so fort genau gar nichts zu tun. Das war damals schon vollkommen Brachland. Und die haben das halt gekauft und sie dann dort ein Haus hinbaut. Und dann redet man mit Leid und plötzlich kommt da was raus. Und plötzlich sagen die dann, und das gerade so im Grenzgebiet, ist es dann so, so ganz vertraulich, ja, ja, aber die Juden und so. Und ich traf, ja, was ist mit den Juden? Ja, wissen Sie, Herr Pfarrer, wissen Sie. Und ich so, ich weiß nicht und so. Und dann hören die Leute gleich auf, weil dann merken sie, dass ich ziemlich bes wäre. Und das ist heute noch immer so, 2017. Also die kennen keine Juden, die haben in ihrem Leben noch keine gesehen, weil sie ja auch ihre Dörfer, die hier im Grenzgebiet prinzipiell nicht verlassen, weil da alles andere ist ja feindlich. Also in Landerteil ist das total witzig. Da ist also der große Feind der Ausländer ist der Mistelbacher, bitte. Also nicht einmal der Wiener. Ich glaube, die wissen gar nicht, wo Wien ist. Das ist ziemlich furchtbar. Und da gibt es ganz eigenartige Menschen, die haben das gehört, das haben mir die Eltern erzählt und so. Das geht natürlich hin bis dazu, wenn die nichts gemacht hätten, hätten wir es ja nicht hätte der Hitler ja nicht umgebracht. Wogegen man aber ist, aber die werden schon was gemacht haben, weil sonst hätten sie es ja nicht umgebracht. Ne? Das ist auch ein nettes Argument. Jetzt gibt es diesen Israel-Sonntag in der evangelischen Kirche und der ist halt morgen, also am 20. August. Und da passiert jetzt, ist jetzt schon wieder irgendwas ganz was Eigenartiges passiert. Also es gibt sogenannte Leseordnung, Perikopenordnung heißt es im Fachbegriff und alle 6 Jahre wiederholen sich die Predigtexte und hier und da wird das verändert. Und also es ist eh klar, also zu Weihnachten hast du halt das Lukas-Evangelium 2, nicht? Was sollst du sonst haben? Und nein, man kann auch Matthäus nehmen, aber der ist unglaublich langweilig, also nimmt man immer Lukas. Und ist jetzt Israel-Sonntag. Und dieser Israel-Sonntag war natürlich früher ganz anders besetzt. Das muss man mal ganz klar sagen. Der war besetzt, dass sich die Juden endlich bekehren zu ihrem Erlöser Jesus Christus. Dann hat sie so langsam angesprochen, dass dieser Jesus eigentlich Jude ist und so. Und das hat ziemlich viele Leute ziemlich schockiert. Und jetzt war das dann ab dem Zweiten Weltkrieg halt gerade im deutschsprachigen Raum ganz, ganz stark, also immer besetzt mit der Idee, der Vergebungsbitte schlicht und ergreifend. Okay? Zum Beispiel in Stockerau ist die evangelische Kirche wirklich die ehemalige Synagoge. Die hat der damalige Kurator, der absolut über Nazi war, arisiert und das Ganze als evangelische Kirche weitergeführt. Ja, man hat natürlich dann auch eine Entschädigung gezahlt nach dem Zweiten Weltkrieg im minimalsten Bereich, aber gerade die evangelische Kirche Österreichs hat unglaublich braune Flecken, also das ist klar. Gut, wie ist das jetzt eigentlich? Was ich vorhin von der Perikopenordnung sagen wollte, das wird halt lang dauern, das sage ich nicht gleich, ist Folgendes, dass jetzt anscheinend plötzlich was geändert wurde, also auf einen zweiten Mose. Gott spricht zum versammelten Volk, die sind da gerade aus Ägypten raus und hängen da irgendwo auf der Halbinsel Sinai herum. Und Gott spricht zu denen, also ihr sollt mein heiliges Volk von Priestern sein und so ist der Predigtext. Und der alte Predigtext war ganz anderer, nämlich aus dem Johannesevangelium, sehr ein antijüdischer Klang drinnen ist. Also da heißt es dann eben, ja, die Juden wollten das Passa feiern und Jesus kam nach Jerusalem, also nicht, weil er einfach Jude war, sondern einfach so, das ist auch sozusagen, wie wenn das nicht wäre. Und die Juden trachteten nach seinem Leben. Jetzt weiß man natürlich, dass im Johannesevangelium eine Spezialität vorliegt. Anscheinend kennt der Autor des Johannesevangeliums überhaupt keine Juden, kennt den Begriff nur und verwendet ihn so, die religiösen Führer der jüdischen Bevölkerung trachteten ihm nach dem Leben. Jo, eh. Johannes schreibt aber nicht so, sondern schreibt nur die Juden. Und vielleicht hat er keine gekannt, man weiß es nicht. Oder vielleicht war er sich der Tatsache bewusst, dass ganz, ganz wenige Prozent der damaligen jüdischen Bevölkerung überhaupt noch Interesse hatte an der alten Religion, die allermeisten waren der Ansicht, na, es ist eine andere Zeit, wir müssen also mit einer anderen Religion anfangen und haben da irgendwelche heidnischen Götter verehrt. Das weiß man auch aus Ausgrabungen, dass aus der Zeit Jesu Häuser in Israel sehr, sehr oft irgendwelche jüdische Häuser sind, aber irgendwelche heidnischen Gottheitsstatuen im Eingangsbereich aufgestellt hatten, nach römischer Tradition. Wie auch immer. Dort beginnt aber etwas und es beginnt und es ist eine unglaublich schwierige Geschichte. Wir überspringen jetzt ganz, ganz viele Zeiten. Irgendwann mache ich da wirklich eine Serie dazu. Und worum es da jetzt geht, ist Antijudaismus. Antijudaismus gibt es eindeutig seit der karolingischen Zeit, also 800 nach Christus, beginnt Antijudaismus. Warum ist es kein Antisemitismus, sondern einfach ein Grund? Antisemitismus setzt bereits voraus, dass man eine Menschenrassenideologie hat. Da gibt es also die Schlitzaugen und die sind minderwertig und die Schwarzen sowieso, die Neger, die brauchen wir eh nicht, weil die sind eh alle deppert, weil sie eine unterlegene Rasse sind. Und dieser Begriff ist ein sehr, sehr neuer, bitte. Den gibt es vielleicht seit 1850. Davor hat kein Mensch so gedacht. Das waren einfach Leute, die haben anders ausgeschaut. Okay, die ersten europäischen Entdecker haben oft bezweifelt, dass das überhaupt Menschen sind, weil die so anders ausgeschaut haben. Man hat gar nicht gewusst, was sind das für Leute. Ne? Sind das Leute oder sind das Tiere oder wie auch immer. Man hat dann sich dazu entschlossen, gerade in Afrika, dass das eher Tiere sind, weil dann kann man es versklaven. Und Also diesen Rassenbegriff gab es nicht. Also Antisemitismus setzt voraus eine Rassenideologie. Da gibt es eben die arische Rasse, die nebenbei bemerkt Mongolen sind, aber auch wurscht. Und dann gibt es eben die mongolische Rasse, die sind die mit den Schlitzaugen und dann gibt es und so weiter und gibt es eben eine semitische Rasse. Es gibt natürlich alles nicht. Wir haben sogar genetisch gesehen alle die gleiche Mutter. Und sind unendlich eng verwandt. Das heißt, wir sind wirklich eine Familie. Der eine ist halt ein bisschen größer, der andere ein bisschen kleiner, der eine ein bisschen schöner, der andere ein bisschen schiercher und so weiter und so fort. Und wurscht. Es gibt keine Menschenrasse, es gibt sie einfach nicht. Nun gab es aber natürlich immer einen Antijudaismus, also eine Feindschaft zur jüdischen Religion. Diese gibt es sowohl im Christentum als auch im Islam. Und ist eine ganz, ganz eigentlich einfache Sache, ist einfach ein Streit, wer hat recht. Ist wie im Kindergarten. Ne? Ist wirklich wie im Kindergarten, erst Lessing mit seiner Ringparabel wird dann einmal erklären, dass dieser Streit eher ein vollkommener Blödsinn ist. Sondern es kommt halt darauf an, was kommt dabei raus. Und ja, Ende. Alles andere ist ja vollkommen gleichgültig. Jetzt ist es so, jetzt gibt es einen Herrn Luther und der Herr Luther lebt in einer schwierigen Zeit, nämlich im Beginn der Neuzeit. Und der Beginn der Neuzeit, da gibt es ganz viele verschiedene Faktoren. Da gibt es als eines einmal den Buchdruck. Ohne Buchdruck wäre Luther nicht denkbar gewesen. Dann wäre er halt irgendein Universitätsprofessor im Osten Deutschlands gewesen und kein Mensch hätte sich für ihn interessiert. Mit dem Buchdruck, erstes Massenmedium, geht was weiter. Technologischer Fortschritt, gerade in der Seefahrt, deswegen hat man Schiffe, die dann schlussendlich eben bis nach Amerika und ganz weit nach Asien kommen und irgendwann werden sogar Australien entdecken, da brauchen sie aber noch sehr, sehr lang dazu, weil diese Schiffe einfach so stabil sind und das aushalten, also irrsinniger technologischer Fortschritt. Dann hatten wir etwas anderes, das ist ganz wichtig, die Mathematik. Also die Mathematik beginnt in den arabischen Zahlen zu arbeiten. Und seitdem kennen Sie sich wirklich was ausrechnen, versuchen Sie mal mit römischen Zahlen zu rechnen, wären Sie deppert, das geht nicht. Und damit gibt es auch Buchhaltung und es gibt Geld. Es gibt richtig, richtig, richtig Geld. Es gibt Banken, berühmt-berüchtigt Deutschland, das große Bankhaus Fugger, die also die habsburgischen Kaiser finanzieren und sie dafür irrsinnig viel wirtschaftlich ausreißen. Dann gibt es natürlich die Hanse, die jetzt wirklich erblüht, weil die können jetzt erst einmal wirklich bis zu den Gewürzinseln segeln und dann, wenn sie den Pfeffer ins Kontor nach Hamburg bringen, können sie auch sehr schöne Buchhaltung drüber treiben. Und alles verändert sich und in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Also das ist so einer dieser großen Sprünge der Menschheit. In diesem großen Sprung der Menschheit kommt der Individualismus und der Protestantismus daher und Rückbesinnung auf die Bibel und ich. Muss man mal ganz ehrlich sagen, also wir sind die Erfinder des Individualismus und auch der Egozentrik, das sei auch im Jahr 2017, 500 Jahre später mal gesagt. Gut, und dieser Luther macht da also seine Schriften und ist dann völlig überfordert, nebenbei bemerkt, wie alle plötzlich schreien, ja super Luther, du hast recht, und der Luther weiß überhaupt nicht, was er tun soll, und es bricht völliges Chaos aus und so weiter und so fort. Und er übersetzt die Bibel. Er übersetzt die Bibel an Schmoren. Er übersetzt das Neue Testament, weil Griechisch kann er sehr gut. Er hat auch ein griechisches Neues Testament vom Herrn Erasmus, das übersetzt innerhalb kürzester Zeit. Und zwar übersetzt das genial für die damalige Zeit. Also das zirkt eine, diese Sprache, die Leute lesen, des Herrn, das passt, das kann man sich merken, jetzt wissen wir endlich, worum es geht, etc., etc. 10 Jahre später kommt jetzt endlich mal die Vollbibel raus, weil der Herr Luther nämlich Hebräisch lernen muss, und jetzt braucht er ziemlich lang dazu, weil Hebräisch lernen furchtbar ist, und er lernt es auch natürlich von jüdischen Rabbinern, weil von wem soll er es denn sonst lernen? Redet sehr viel mit denen und ist sehr, sehr achtungsvoll ihnen gegenüber, Wissen, Bildung, sonst was, und kann dann endlich auch das Alte Testament rausbringen, und dann gibt es also erste Schriften Luthers zu den Judengeschichten, und da sagt er dann, na, das ist so super, weil die Leute, die haben so ein tolles biblisches Wissen oder von den Rabbinern gelernt, die haben genau gewusst, dass diese päpstliche Geschichte alles ein Schass ist, und die haben sich dem verweigert, und das ist so super, weil das sehen wir einfach, wenn man richtig Bibel liest, auch wenn es nur das Alte Testament ist, dann weiß man einfach, was richtig ist und was falsch ist. Und jetzt kommt aber das Problem, aber jetzt haben wir ja die Wahrheit, und jetzt werden die ganzen Juden alle sich taufen lassen. Bis jetzt haben sie also gesagt, na, das ist einfach kein Christentum. Damit haben sie also recht gehabt in lutherischer Ansicht, und jetzt werden sie Christen. Und die Juden werden dann Schmorenchristen. Und ja, dann wird der Luther immer älter, und es ist eigentlich eine ganz furchtbare Geschichte, diese Reformation, weil sie also furchtbarste Blüten treibt, zu Kriegen führt, zu Massenmorden führt, bis zum geht nicht mehr, Nonnenklöster werden alle zuerst vergewaltigt, dann umbracht, dann niederbrennt. Also grauenvollste Geschichten passieren, bis sich das Ganze langsam organisiert, nebenbei bemerkt, nicht über die Theologen, sondern nur über die Stadträte, das ist auch was ganz was Wichtiges, also die sind jetzt plötzlich selbstständig, der Stadtrat, der Bürgermeister, der Geheime Rat etc., die organisieren das dann, und es kommt diese bürgerliche evangelische Kirche irgendwann einmal zum Vorschein, aber das wird Luther nicht mehr erleben. Er ist frustriert, er hat Gallenkoliken, er ist krank, er weiß nicht, was abgeht, er hat immer größere Selbstzweifel und wird in diesen Selbstzweifeln und körperlichen Schwierigkeiten böse. Das muss man mal ganz ehrlich sagen, er wird richtig böse, aber schon gewaltig böse. Und geht jetzt hin und sagt, okay, man muss die Juden austreiben, weil sie sind Christusmörder. Und damit haben wir wiederum das Alte, und es gibt diese furchtbare Schrift von den Juden und ihren Lügen, also original ist von den Jüden und ihren Lügen, aber das ist nicht so gut verständlich, wo er also da völlig irre Forderungen stellt an den Adel, die Juden zu vertreiben und so weiter und so fort. Diese Schrift bleibt nebenbei bemerkt wirkungslos. Warum bleibt sie wirkungslos? Weil die allermeisten Juden längst vertrieben sind. Also nicht deswegen, weil das irgendwer einmal ein Hirn gehabt hätte, sondern es ist einfach zum Vertreiben eh keiner mehr da. Und die noch da sind, die braucht man als Arbeitskräfte, also kannst und so weiter und so fort. Jetzt beginnt was Furchtbares. Es beginnt das, was in Wirklichkeit im 8. Jahrhundert schon gegeben war. Der große Bildungsneid. Also der große Unterschied zwischen Juden und Christen war einfach, dass Juden gebildeter waren aus dem einfachen Grund, weil die ein ausgearbeitetes Schulsystem hatten, weil die Eltern immer total darauf geachtet haben, dass die Kinder lesen und schreiben lernen, was ja damals eh schon der Höhepunkt fast der Bildung ist, mit ganz wenigen Ausnahmen einzelner wirklich hochgelehrter Personen. Und es beginnt Bildungsneid, es beginnt gerade bei den Theologen der Neid, die kennen wirklich Hebräisch, die kennen wirklich Predigen, die kennen sie wirklich aus, Und ja, aus diesem Neidgefühl heraus spitzt sich Antijudaismus immer mehr zu. Das Ganze kombiniert sich dann ob 1850 oder so in katastrophalster Weise mit Rassenlehre. Da soll mir noch mal einer erzählen, dass Darwin, das im Namen Darwins nicht gemordet wurde, das, was man als Darwinismus bezeichnet, hat unfassbarste Folgen gehabt, weil da wird dann eben plötzlich behauptet, aha, es gibt also Menschenrassen, es gibt lebenswerte Menschenrassen und lebensunwerte Menschenrassen und Oberrassen und Unterrassen und sonst was. Und das kombiniert sich nun alles und nimmt grauenvolle Züge an. Also was gepredigt wurde, bitte, ja, bevor der Hitler gekommen ist, in evangelischen Kirchen, natürlich nicht in allen, aber durchaus vollkommen normal war und angenommen wurde, die Christusmörder, die Verbrecher, die nicht belehrbaren, die, und jetzt wird's wichtig, eben einen Hass auf die Christen haben. Und das war ganz wichtig. Also da ist dann immer behauptet worden, die haben einen Hass auf die Christen und die wollen die fertig machen und so weiter und so fort. Das habe ich noch gehört von alten Leuten. Ja, wir haben, es war ja so, die Juden, die haben uns ja nichts lassen. Also ganz furchtbare Geschichten, das ist in der Kirche rauf und runter gebetet worden, bis zum geht nicht mehr. In der römisch-katholischen in Österreich war es neben der Sexualfeindlichkeit eigentlich der einzige Predigtinhalt, um ganz ehrlich zu sein, da ist ein Antisemitismus gepredigt worden, das war unpackbar. In der evangelischen natürlich auch, eh klar. Also da sind sich die beiden Kirchen nicht schuldig geblieben. Und ja, dann hatte man plötzlich den Herrn Hitler. Und dann hatte man plötzlich die Vernichtung von unglaublich vielen Menschen, die planmäßige, fabriksmäßige Vernichtung. Es ist nicht so leicht, dass man 6 Millionen Menschen umbringt. Das geht nicht so. Kann nicht hingehen und einfach 6 Millionen Leute umbringen. Das ist ja ein riesiger Leichenberg. Was machst du damit? Das geht ja nicht. Nein, das haben die Nazis wirklich in perfekter Art und Weise zusammengebracht und sind sie eigentlich mehr oder minder bis jetzt konkurrenzlos. Ja, und jetzt kommt dieser Israel-Sonntag daher. Und dieser Israel-Sonntag, wo dann alle irgendwie sich bemüßigt fühlen zu sagen, na, aber die Juden sind eh alle so lieb und so und damit natürlich sich der Sache überhaupt nichts stellen, weil alle Menschen Menschen sind und deswegen sind wir manchmal lieb und manchmal sind wir nicht lieb und dann gibt's auch noch komplett Arschlöcher, dann gibt's Geisteskranke, dann gibt's Psychopathen, dann gibt's Massenmörder und witzigerweise überall, also überall gibt's die, und es ist, wenn ich sage, eine Gruppe ist eh so lieb, dann bin ich natürlich in Wirklichkeit, mache ich mich nicht mehr lächerlich, sondern bin natürlich voller Vorurteile. Ja, jetzt hat man morgen Israel-Sonntag und die einzige theologische Aussage, die dazu in irgendeiner Art und Weise gültig ist, sind unsere älteren Geschwister im Glauben aus. Dazu sagt man nichts, weil sie doch herumgesprochen hat, es ist nur ein Gott, der ganz viele Namen haben kann, ob jetzt Hebräisch El heißt oder Arabisch Al heißt und daraus dann Elohim wird und daraus dann Allah wird und bei den Indogermanen halt Gott oder Dieu oder Deus oder so irgendwo, so wie es ist immer der gleiche. Das ist sozusagen eine Berufsbezeichnung, ja. Und alle sind sich darüber einig, es ist einer. Es ist einer, der die Menschen liebt, der sie befreit, der sie rettet. In verschiedensten Beziehungen und eine Ruhe ist. Das wäre alles, was zum Israel-Sonntag zu sagen ist. Aber es gibt eine zweite Ebene dabei und die zweite Ebene ist, dass es unfassbar ist, in welcher Art und Weise Menschen, was ihnen einmal vorgeplaudert wurde, nachplaudern. Ich verstehe es ja jetzt noch irgendwie hier, also wenn jetzt der Großvater oder die Großmutter so richtiger Nazi war, ja, oder vielleicht sogar, wo es wirklich in der Partei war und richtig so ein richtiges, unmenschliches Arschloch war, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Enkel Schwierigkeiten damit haben zu sagen, das ist einfach alles Irrsinn und lasst die Juden in Ruhe, das sind einfach Menschen wie alle anderen auch in der Ruhe ist. Weil man dann vielleicht irgendwie sich verpflichtet fühlt, die Großeltern oder Urgroßeltern heutzutage schon da in Schutz nehmen zu müssen. Das kann ich mir noch vorstellen. Ich verstehe es aber nicht, dass das etwas ist, was sozusagen weltweit irgendwie aufbricht. Also irgendein Volltrottel macht irgendeine Webseite auf und schreibt eine, die Juden sind das Unglück des deutschen Volkes, englischen Volkes, US-amerikanischen Volkes etc. Und sofort finden sie Leute, sagen, ja. Was kann als Erklärung herhalten? Nun, was als Erklärung herhalten kann, ist wohl nichts anderes, als dass wir eine unglaubliche Lust daran haben, Sündenböcke zu haben und endlich zu wissen, warum wer schuld ist. Und jetzt sehr, sehr wichtig, woran? Allen Ernstes haben jetzt bei einer großen Umfrage, also richtig gut gemachten wissenschaftlichen Umfrage, ein Drittel der Österreicher erklärt, es ginge ihnen schlechter als vor 10 Jahren. Was ein solcher katastrophaler Schwachsinn ist, wenn man nur einfach in die Medizin hineinschaut, in die medizinische Versorgung, in die Krebsvorsorge und in die Krebsbehandlung hinein, in den letzten 10 Jahren hat sich allein in Bezug auf Krebstherapie so unendlich viel getan, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Was früher ein Todesurteil war, ist keines mehr aus. Das ist eine Erkrankung, die therapiert wird. Also natürlich gibt es Krebsorten, die so irrsinnig aggressiv sind, da tust gar nichts mehr. Aber viele Krebsorten, die gerade noch wirklich ein Todesurteil waren, werden heutzutage einfach therapiert und passt schon. Da zu sagen, es geht mir schlechter, heißt ja etwas anderes. Es ist subjektiv so, dass ich überforderter bin. Dass ich älter bin, natürlich ist das ein Riesenunterschied, ob ich 56 oder 46 bin, da sind Welten dazwischen, Leute, auch in der körperlichen Leistungsfähigkeit, in der Fitness etc. Und dann stellt man sich nicht der Wahrheit, dass man einfach älter wird und die Dinge werden halt schwieriger und man muss sich einfach selber in den Hintern treten, dass man nicht hinter der Zeit zurückbleibt. Und es ist irrsinnig angenehm, einen Schuldigen zu finden. Und wenn man dann so ein schönes Schlagwort hat wie die Juden, dann, ja, super, oder? Meine einfache Lösung zum Israel-Sonntag ist, A, alle Menschen auf der Welt sind Gottes Kinder, B, lasst es Leute ihren Glauben leben, C, geht respektvoll damit um, und das Allerwichtigste, behauptet nicht, dass andere Menschen an euren Ängsten schuld sind. Gesegneten Abend und einen wunderschönen, wenn auch nachdenklichen Sonntag.